Nobody knew that healthcare could be so complicated. Complicated.
So, just a yes or no, you still do not have a plan?
I have concepts of a plan.
Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit macht Politik Episode 130 mit der Aufnahme am 6. Oktober 2024. Wieder am Mikrofon für euch die neue Herausforderung annehmende Podcast Public Health Physiotherapeutin Claudia Czarnik. Hi Claudi.
Hallo.
Und der endlich schlafende Kinder, obwohl das nicht ganz stimmt, glaube ich, mit dem, was du da in den weiteren zu uns notiert hast. Auf jeden Fall ist der Podcast-Arzt Pascal Nolderig auch dabei. Hi Pascal.
Hallo, doch, es stimmt, aber kläre ich gleich auf.
Genau, und das andere, die neue Herausforderung, werden auch gleich aufgeklärt.
Mhm.
Und auch ein bisschen wird aufgeklärt, was es mit diesem seltsamen Intro zu tun hat, was da gerade eben gelaufen ist. Auf jeden Fall, die Frau mit einem Konzept eines Planes für diese Episode, was euch heute erwartet, ist Claudi. Was steht denn an?
Ja, ich habe auch nur einen Plan, weil es hier direkt vor meiner Nase steht, der Plan. Ja, also wir haben jede Menge News dabei, obwohl ich mal so durchgescrollt habe. Es ist eigentlich kein Thema so wirklich neu. Also es sind so ein bisschen olle Kamelle, zum Beispiel zur Notfallreform. Da haben wir heute auch im Interview nochmal Hintergrundnews dazu. Und zwar hören wir mehr von Michael oder Mike Stanley, der arbeitet in der Offshore-Rettung und ist im Vorstand des Deutschen Berufsverbandes Rettungsdienst. Und ja, mit ihm sprechen wir einfach mal, wie er das Notfallgesetz sieht und was er eben für den Rettungsdienst da sich auch noch mit dazu wünscht. Pascal hat nochmal was mitgebracht, ausgegraben, hätte ich fast gesagt, zur Krankenhausreform und zu den GKV- und auch PKV-Finanzen. Dann haben wir ein paar Kurznews dabei und auch Veranstaltungstipps.
Wow,
und
volles Programm. Hm.
Ja, volles Programm. Und im Murks, den gibt es auch noch diesmal, da geht es um die Aufregung um den Marburg-Virus am Hamburger Hauptbahnhof.
Ich dachte, also, Flughafen,
ja.
Aber gut.
Nee, Hauptbahnhof, Gleis.
Ja, ja,
Hauptbahnhof.
Kürzeste bin ich wieder fehlinformiert hier.
Deswegen habe ich es reingenommen.
Okay, Dankeschön.
Genau, aber jetzt starten wir mal mit der Aufklärung hier. Pascal, leg los.
Ja, genau, meine Frau ist ausgeflogen, sozusagen für das Wochenende, für das verlängerte Wochenende und kommt morgen Abend zurück. Es hat eine Fortbildungsveranstaltung und nutzt die Gelegenheit, da direkt noch Leute auch drumherum zu treffen und dementsprechend steht hier im Pad bei uns Strohwitwer da sein. Also
nicht Frau mit Kind ist weg, sondern nur die Frau.
Nein, genau, andersrum. Mhm. Genau, ich hatte ein volles Kinderwochenende und es war ganz schön. Wir hatten ja auch ein bisschen Glück mit dem Wetter hier. Und gestern auch eine Übernachtungsgästin, also Freundin von meiner großen Tochter hat bei uns übernachtet, haben sich drei Kinder in der Nacht da. Das war aber auch bis auf eine kürzere, längere Wachphase mitten in der Nacht ganz okay. Genau, aber das hat gut geklappt und Spaß gemacht. Und jetzt die kommende Woche ist auch schon quasi durchgetaktet, weil da ich für Vorlesungsbeginn ist ja ganz offiziell, zumindest in Köln, morgen, also am 7.10. Und ich halte tatsächlich am 8. und am 9. auch direkt zwei Vorlesungen und dann bin ich aber auch damit schon durch fürs Wintersemester mit den beiden Hauptpunkten sozusagen. Das heißt, da fahre ich dann einmal hin und bin also schon wieder unterwegs. Genau, drücke mir mit meiner Frau sozusagen die Klinke in die Hand und dann bin ich weg. Genau, wie ist es denn bei euch? Was ist denn mit dem Intro los, Claudi?
Das Intro nicht.
Ach so,
nee, das Intro kläre ich auf. Aber es gibt ein Rätsel, und zwar das Rätsel ist neue Herausforderung.
Ja, einfach möchte ich hier auch nochmal an der Stelle transparent machen, dass ich zum 30.09. in meinem Hauptjob die Krankenkassenwelt verlassen habe und seit dem 1.10. einen neuen Job habe und nämlich als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für evidenzbasierte Gesundheitsversorgung in Dresden bin.
Cool.
Genau, das als Transparenzzwecken sozusagen. Genau, ansonsten haben wir gestern abgegrillt im Garten, die Saison beendet. Ich habe die Daunendecke rausgeholt, weil bei uns war nämlich kein schönes Wetter. Es war einfach verdammt kalt. Und ich freue mich total auf Berlin kommende Woche und auch ja, mit Philipp einen Vormittag abhängen zu können. Genau,
geht bis in den Nachmittag hinein. Aber so richtig entspannt ist das nicht. Wir haben zwei Aufnahmen und dazwischen eine spannende Vorlesung, zu der ein gewisser Druck besteht, dass ich auch dabei bin, zumal ich mich da jetzt auch schon angemeldet habe. Ne?
Selber schuld, würde ich sagen.
Ups. Ja, es ist ein das Thema ist spannend. Die Sache ist, ich bin ja in so einem Alter, wo man dann eigentlich so frühen Nachmittag auch gerne mal eine Siesta hält. Das fällt an diesem Tag dann aus.
Tja. Ach so, aber es gibt guten Kaffee an der TU.
Das würde mich wundern. Bist du dir sicher?
Zumindest in meiner Zeit war der ganz okay.
Ja, okay.
Naja, wir werden
berichten. Genau, ich kläre das zweite Rätsel auf. Naja, Rätsel. Also ich weiß nicht, wer von unseren HörerInnen überhaupt den amerikanischen Wahlkampf verfolgt. Ich habe auf jeden Fall immer den Fehler gemacht, die Präsidentschaftsdiskussionen, beziehungsweise die beiden Diskussionen, einmal der Präsidentschaftskandidat in Harris Trump und der Vizepräsidentschaftskandidaten Walz Vance auch live zu verfolgen. Ich habe mir das nie vorgenommen. Ich habe immer nur gesagt, ja, ich gucke da mal kurz rein. Und dann habe ich da reingeguckt um 2 Uhr morgens oder sowas.
Und dann war es so spannend.
Naja, spannend. Manchmal war es eher schmerzhaft. Und bei den Vizes zumindest in der ersten Hälfte auch eher etwas dröge. Aber die Sache ist, du bist auf einmal um 2 Uhr morgens wach und guckst dann. Da kann ich einfach nicht wieder einpennen. Zuerst die Diskussion, die ging ja schon lange genug. Und dann halt immer, dann fangen erst die richtigen Diskussionen, Kommentierungen, Spin-Room startet etc. Also dann wird es tatsächlich eher spannend und dann ist es dann halt auch schon morgens und man versucht irgendwie sich mit Kaffee dann über den Tag zu retten. Egal, in der ersten Debatte ist halt dieser eine Satz gefallen, den ich da in das Intro reingepackt habe. Kurz rückgreifend, wer sich daran erinnert, vor 9 Jahren, also noch im Wahlkampf Trump-Clinton, hat Trump halt eben massiv gegen Obamacare, also dieses Patient Protection and Affordable Care Act, gewettert, er wolle sofort in den ersten Wochen seiner Amtszeit Obamacare abschaffen und was viel, viel Besseres machen, wie er da immer mit seinen Übertreibungen ist. Und diese alternativlose Abschaffung hat er auch dann mehrfach in seiner Amtszeit versucht. Und vielleicht als Side Note, dieser Affordable Care Act ermöglichte vor allem, dass Millionen von AmerikanerInnen mit Vorerkrankungen überhaupt eine Versicherung in den USA abschließen konnten. Naja, zum Glück sind die alle gescheitert und das Ganze auch zum Glück, weil auch SenatorInnen seiner eigenen Partei das stoppen konnten. Aber er hat es halt versucht und daraus, aus dieser ersten Diskussionsphase seiner Amtszeit, kam ja auch das Hauptzitat aus unserem Intro, also dieses Nobody knew healthcare could be so complicated. Everybody knew. Jetzt hat er also nicht nur 4 Jahre seiner eigenen Amtszeit, sondern auch noch 4 Jahre Oppositionszeit gehabt, da etwas Besseres zu formulieren. Und dann kam halt in dieser Debatte dieses I have concepts of a plan. War natürlich eine hervorragende Meme-Vorlage und das wollte ich dann auch gerade verwendet haben. Jetzt aber, nach dieser langen, langen Rede zu diesem ganz kurzen Intro, lass uns zu den News kommen. Wer startet?
Ich würde direkt mal starten. Hier steht ja Notfallreform nochmal, aber ich würde ein Fragezeichen. Ich habe jetzt einfach mir herausgenommen, das nochmal kurz anzuteasern. Auch vielleicht, oder ich finde, dass wir auch beim Interview relativ schnell einsteigen. Deswegen ja, nochmal ganz kurz zusammen. Was ist überhaupt die Notfallreform?
Das war der Plan mit dem Fragezeichen, ob das hier irgendjemand von euch Lust hat vorzubereiten.
Ja, siehst du, unser Plan geht auf. Ja, also in der Notfallreform, die ja in dieser Legislaturperiode angekündigt ist, sollen unter anderem die integrierten Notfallzentren eingeführt werden, in der quasi eine Notaufnahme, also eine stationäre Notaufnahme mit einer Notdienstpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung kombiniert wird. Ebenfalls soll die Notrufnummer 112 und die 116-117 verknüpft werden. Es soll dann auch eine digitale Fallübergabe geben, mit quasi, also man nennt es medienbruchfreie Übermittlung, also das alles, was einmal erhoben wird, dann auch weitergegeben werden soll. Die telemedizinische Versorgung soll ausgebaut werden und es soll unter anderem auch eine Novelle des Rettungsdienstes kommen. Und zwar ist vorgesehen, dass die medizinischen Leistungen getrennt werden von dem Transport und die medizinischen Leistungen der Rettungsdienste künftig in das Sozialgesetzbuch 5 bundeseinheitlich übernommen werden und als Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung damit abgerechnet werden können. So viel vielleicht mal ganz kurz zu dem, was geplant ist. Das Gesetz ist jetzt auch schon länger am Start. Wir haben einen Kabinettsentwurf im Juli gehabt und am 9. Oktober, also vielleicht gerade heute, wenn ihr die Episode hört, soll der Bundestag dann erstmalig darüber beraten. Ja, was ist jetzt im Vorfeld passiert oder generell ist ja der Rettungsdienst auch nochmal besonders, weil er landesrechtlich auch organisiert ist und jetzt in der Notfallreform hat man sehr viele Ideen, Vorschläge auch bundeseinheitlich versucht umzusetzen. Das ist natürlich beim Bundesrat nicht so auf große Begeisterung gestoßen. Er hat in seiner Äußerung eben sehr auf die Mitentscheidungsrechte der Länder gepocht, insbesondere eben bei der Standortauswahl von diesen integrierten Notfallzentren. Und ebenso hat er eben auch unter anderem eingefordert, dass sich die Krankenkassen mit beteiligen sollen bei der Finanzierung der Sicherstellung der Notfallstrukturen und der Betriebs der Notdienste. Da hat aber die Bundesregierung jetzt relativ vehement dagegen gewettert und gesagt, nee, das haben wir aus gutem Grund so entschieden und das wollen wir auch so. Und wir wollen auch, dass es bundeseinheitlich ist und die Kassen sollen da rausgehalten werden aus den Sicherstellungsaufträgen. Andere Forderungen, die jetzt vom Bundesrat aufgemacht wurden, will die Bundesregierung nochmal prüfen. Das geht unter anderem, ich glaube, das hatten wir in der Episode auch schon mal andiskutiert, ne, diese Fragestellung, ob eben wirklich die Hausbesuche im Rahmen der notdienstlichen Akutversorgung 24 Stunden täglich anzubieten sein müssen, so wie es eben im Gesetz geplant ist. Und da ist man eben wirklich, ja, geht davon aus, dass es quasi in manchen Teilen Deutschlands gar nicht möglich ist, weil eben viele Arztstellen auch unbesetzt sind. Ja, und dann sollen noch so ein paar Fristen geprüft werden, wann die integrierten Notfallzentren dann wirklich ausgesucht werden sollen und so weiter. So viel vielleicht im Vorfeld. Wir haben auch nochmal zwei Links in die Shownotes gepackt, da könnt ihr nochmal nachlesen und seid dann bestens gewappnet für das Interview. Aber die Notfallreform ist ja quasi nur ein Baustein, ein großer Baustein dieser Legislatur. Wie sieht's denn mit der Krankenhausreform aus, Pascal?
Die Krankenhausreform ist längst überfällig.
Ja, das hätte ich nicht schöner zusammenfassen können.
Vielen Dank für diesen Einspieler. Ich hatte mir eigentlich vorgenommen, dass jedes Mal, wenn dieses Wort fällt, dieses Zitat kommt.
Ah, okay. Ja.
Aber das ist dann ein bisschen zu viel.
Das ist vielleicht ein bisschen zu viel. Genau, wir dachten, wir geben mal ein kurzes Recap hier, weil so langsam nähert sich das Jahr dem Ende und wenn die zum 01.01.2025 in Kraft treten soll, dann muss noch ein bisschen was passieren. Dafür gibt es auch einen Plan, deswegen einmal ein kurzes Update. Lauterbach ist optimistisch, dass die Krankenhausreform zum 01.01. in Kraft tritt. Das wirkt aktuell sportlich, sagen wir mal, aber wir fassen es mal zusammen. Es gab Fortschritte bei Gesprächen, die auch publiziert wurden, zum Beispiel mit Ministerpräsidentin und Gesundheitsminister aus dem Saarland, unter anderem zum Transformationsfonds und zu Fachkliniken. Das ist ja beispielsweise relevant, weil natürlich Lauterbach sich nicht wünscht, dass Länder nochmal größere Blockade im Bundesrat aufmachen. Und auch im Bundestag ging es voran. Vor knapp zwei Wochen war die Anhörung zum KHVVG, wie das Gesetz, wenn ja auch abgekürzt heißt, vor dem Gesundheitsausschuss, ich würde mal sagen, von reichlich Kritik begleitet. Ist eine okaye Zuschreibung des Ganzen. Und jetzt ist es eigentlich sehr interessant, denn jetzt ab, wenn ihr euch das hört, bis zum 18. sollen Änderungsvorschläge der Regierungsfraktion zum Gesetz erfolgen. Und dann soll am 18.10. eben die Abstimmung im Bundestag geschehen. Und das, also wenn man jetzt da drauf guckt, ist das jetzt hier also wirklich kurz dieser heiße Herbst, ja, der Entscheidung, der ein paar Mal postuliert worden war. Also jetzt knappe zwei Wochen, in denen entweder sehr viel passiert oder sich dann doch abzeichnet, dass Dinge nochmal verschoben werden, weil keine Einigung möglich scheint. Wenn das denn so kommt, wie angedacht, dann findet eine nicht zustimmungspflichtige Beratung im Bundesrat am 22.11. statt. Wäre auch deshalb relevant, weil falls die Länder doch entscheiden, einen Vermittlungsausschuss anzurufen, könnte der auch noch vor Jahresende tagen. Aber das ist, wie gesagt, ein relativ sportlicher Zeitplan, da darf eigentlich nichts schief gehen. Und wir wissen, ist ja bisher noch nichts schief gegangen bei der Krankenhausreform, was den Zeitplan angeht. Deswegen sind wir da sehr optimistisch. Eine besondere Posse noch aus Hessen. Ich weiß gar nicht, wie üblich das ist, aber ich fand es irgendwie ganz lustig, das plötzlich zu lesen. Eine Kreisklinik aus Groß-Gerau im südlichen Hessen hat eine Klage gegen Bundesminister Karl Lauterbach eingereicht. Und zwar jetzt nicht gegen das BMG, sondern gegen den Bundesminister persönlich. Wegen unzureichender Klinikfinanzierung. Und das scheint wohl nicht die einzige Klinik zu sein. Das schreibt zumindest der Wiesbadener Kurier, den wir hier zitieren. Das hat mindestens noch eine andere Klinik irgendwo gemacht. Und bin so ein bisschen... Also verstehe schon, dass man da irgendwie unzufrieden sein kann und dass man das Ganze grundsätzlich irgendwie sehr blöd findet, aber irgendwie den Bundesminister sozusagen selbst, also persönlich dafür zu beklagen, ich bin jetzt ja kein Jurist, aber es scheint mir irgendwie nicht so besonders zielführend. Spannend. Aber na gut, das fand ich irgendwie noch eine interessante Blüte der Diskussion, genau. Die Links, die wir hier verwendet haben, genauso wie den aktuellen Gesetzentwurf, packen wir euch in die Shownotes.
Gut, Krankenkassen finanzieren.
Ja, ich wollte Finanzierung, genau. Bei GKV und PKV, also beiden Säulen des Systems, stehen kräftige Beitragserhöhungen an. Es ist einiges in Schieflage geraten im Gesundheitswesen, kann man, glaube ich, ganz einfach so konstatieren. Die Mehrheit der PKV erhöht zum 01.01.25 die Beiträge und das um durchschnittlich 18%. Also das ist ja schon auch eine Hausnummer. Ja, ich weiß nicht, was man so als durchschnittliche Prämie zahlt, aber wenn man jetzt beispielsweise 500 Euro zahlt, zahlt man dann plötzlich 600. Das ist natürlich schon ein Punkt, ja, auch Erhöhungen über 30% werden keine Seltenheit sein, also dann direkt irgendwie nochmal deutlich mehr, das wird wohl einiges sein. Und aber gleichzeitig ist das, kann man jetzt nicht sagen, okay, die PKV, da liegt es irgendwo am System, ist schuld, sondern in den GKV-Bereich sieht das ganz genauso aus, ja. Zum 01.10., die dürfen ja auch unterjährig erhöhen, haben 9 GKV in ihr Beiträge erhöht, also auch wahnsinnig viel, ja, knapp 10% sozusagen oder fast 10% der GKV. Und insgesamt haben in diesem Jahr bereits 33 Krankenkassen unterjährig erhöht und eine BKK wohl auch schon zum dritten Mal. Also ein Drittel der Krankenkassen sah sich genötigt, was man ja wirklich möglichst vermeiden will, ne, unterjährig Beiträge zu erhöhen. Und Haupttreiber dieser Beitragssatzerhöhung sind in beiden Fällen die gestiegenen Kosten. Also klar, ne, die machen das nicht aus Spaß, aber vor allem natürlich der Krankenhausbehandlung wie auch anderer Kosten, die wirklich ja ordentlich gestiegen sind. Ne, das ist natürlich auch so ein bisschen, ich will jetzt, glaube ich, das falsche Wort, Lohnpreisspirale ist jetzt falsch, ne, aber natürlich ist es so, dass wenn die Inflation hoch ist, sich ArbeitnehmerInnen Vertretungen natürlich dafür einsetzen, dass ihre MitarbeiterInnen deutlich besser bezahlt werden, was gut und richtig ist. Und wenn man dann eben Steigerungen zwischen, ich sag mal, 3-10% herausverhandelt, je Berufsgruppe, werden eben auch bestimmte Behandlungen irgendwann deutlich teurer und dann müssen irgendwann deutlich mehr Gelder ins System fließen, um das zu zahlen. Aber ich wollte, auch wenn Claudi jetzt gerade dieser Rolle knapp entwischt ist, trotzdem was einmal sagen hier, was ist da los, Claudi?
Ja, ich weiß gar nicht, wo ich das letztens gehört habe, aber es ist ein Zitat, aber ich weiß noch nicht mal von wem. Der Anfang des Silber-Tsunamis rollt auf uns zu. Also, ne, das ist ja in dem Sinne, also Silber, alternde, multimorbide Gesellschaft, das ist ja das, was überall ja auch immer vorhergesagt ist. Und ich glaube, so langsam wird es halt spürbar, ne? Und dann wird es eben spürbar, dass ja die Kassen die ganze Zeit, ja auch in Anführungsstrichen die ganze Zeit, aber dass die Beiträge erhöhen müssen und dass es halt irgendwann nicht mehr tragbar wird, ne? Und dass das halt wirklich die Frage ist, wie geht man jetzt damit um? Und das Tempo wird sich ja nicht verlangsamen in den nächsten Jahren. Also, ich bin sehr gespannt, wie das weitergeht und auch, also, ne, ich meine, es gibt ja eigentlich immer so ein bisschen dann drei Optionen zu sagen. Entweder wir müssen halt Leistungen streichen, ne, also, dass man dann wirklich guckt und sagt, gut, das kann jetzt eben nicht mehr durch die gesetzliche Krankenversicherung beispielsweise übernommen werden. Oder man sagt halt wirklich, man guckt, wie das System irgendwie effizienter gestaltet werden kann. Das ist ja eigentlich immer Versuch in jeder Reform, aber wir merken ja, wie es manchmal auch nicht funktioniert. Also, das gibt ja dann gar nicht so viel mehr Optionen eigentlich.
Genau, es gibt nicht mehr so viele Optionen. Gespannt. Ich sehe so ein bisschen, also Glaskugel, ne, und so, dass 25 im Gesundheitswesen dann doch sehr viel mehr wieder darüber diskutiert werden wird, wie Kostendämpfung aussehen kann. Ja, etwas, das jetzt länger mal kein großes Thema war, auch wenn das natürlich vor sonst auch immer im Gesundheitswesen immer mal wieder Thema ist. Und natürlich habe ich auch einfach aufgrund der von dir beschriebenen demografischen Entwicklung, die so erstmal absehbar ist für die nächsten paar Jahre, auch die Vermutung, dass das nochmal eine ganz andere Diskussion darüber zustande kommt, was denn gewünscht ist, was man sich leisten möchte. Ja, und auch was man leisten kann, ob man bestimmte Sachen sagt, diese Bereiche im Gesundheitswesen können wir so eben nicht mehr finanzieren. Und das ist dann eben eine Debatte, die ja,
aber wahrscheinlich doch gesellschaftlich nach 25.
Ja, das denke ich auch. Ja. Ich meinte, das ist eher so die Perspektive für die nächsten Jahre.
Ja, ja, absolut.
So, starten wir mit einem guten Ausblick in die Kurznews. Ich lege auch direkt weiter los. Ich hatte das recherchiert für einen Vortrag, zu dem ich gleich noch kurz was sage, den ich vorbereitet habe und fand das nochmal ganz spannend, weil mir diese Nachricht neulich vor ein paar Tagen nochmal in die Timeline gespült wurde sozusagen. Dachte, ich greife es hier kurz auf für Videosprechstunden. Das geht rasant runter, also vielleicht ein bisschen kontraintuitiv, wenn man sich mit dem Thema wenig beschäftigt, könnte man denken, naja, es wird doch jetzt immer populärer und macht man jetzt immer stärker, aber das ist nicht so. Sowohl in einzelnen Bereichen als auch bundesweit haben die sich von dem Höhepunkt, den sie mal hatten, ungefähr halbiert. Ja, also nicht ganz, aber so 40-50% sind die fast gesunken. Ne? Der Höhepunkt war so 2021 und das ist schon auch spannend, weil wir ja erst, naja, 2019 hat es noch fast keiner gemacht und 2020 gibt es auch schöne Erhebungen zu. Die haben es dann plötzlich fast alle angeboten oder sehr viele Praxen. Weil es natürlich auch in der Corona-Pandemie ein wertes Mittel war. Wir haben auch jetzt bei uns in der Praxis so als Einblick jeden Tag ein paar Anfragen, aber wesentlich mehr Leute, die kommen. Ne? Also dieser erhebbare Trend zeigt sich zumindest auch so in der lokalen Empirie, dass das wesentlich weniger nachgefragt ist. Also auch für Leute, die jetzt das quasi einen guten Grund hätten, eine Videosprechstunde zu machen. Also banale Erkältung, grippaler Infekt, ja, sehen total fettig aus, sieht man auch über die Webcam, hören sich an wie sonst was, sitzen dann da irgendwie zwischen, ich sag mal, 10-40 Minuten im Wartebereich, Maske, bei uns immerhin, ja, aber trotzdem, und kommen dann hier rein, werden von mir gesehen, irgendwas zwischen 3-8 Minuten wahrscheinlich, weil das geht ja, das ist ja dann auch nicht so aufwendig, wenn da nicht noch ein zweites Anliegen hintersteckt. Und dann sage ich so, kann ich Ihnen noch eine Krankmeldung anbieten, ich würde Sie ganz gerne krank schreiben von bis, ja. Und das Gleiche ginge natürlich auch in mit weniger Aufwand für die Person, auch per Video, aber auch selbst dafür ist das so, ja, dass das nicht so stark wahrgenommen wird, wie man das vielleicht vermuten könnte. Fand ich auf jeden Fall ganz interessant, diesen Punkt.
Naja, von weniger Freiheit kommen wir mal zu mehr Freiheit. Denn es gibt jetzt auch ab dem 1. November die Planko-Verordnung für Physiotherapeutinnen. Erstmal nur für eine, also für Schultererkrankungen, relativ wenige Diagnosen. Für die Ergotherapie ist das ja seit April 2024 auch für einige Diagnosen möglich. Jetzt, wie gesagt, ab November auch für die Physiotherapie. Was ist eine Planko-Verordnung? Dabei erstellen Ärztinnen oder eben auch Psychotherapeutinnen die Diagnose, machen aber keine näheren Angaben zu Heilmittel, Menge oder Frequenz, sondern darüber entscheiden dann die Physios bzw. die Ergos und sie können dann damit die Therapie auch flexibler gestalten und übernehmen aber eben auch die inhaltliche und wirtschaftliche Verantwortung für die Behandlung. Genau, also ich bin mal gespannt, wie das auch an den Start geht und wie dann so die ersten Ergebnisse sind. Link ist in den Shownotes, könnt ihr auch nochmal nachlesen, wie das funktioniert.
Ja. Eine Sache, die ich gerne breiter aufgebreitet hätte, wenn ich die Zeit gehabt hätte, war die Befragung, die mir in die Hände gefallen ist, zur quasi Zufriedenheit mit der Gesundheitspolitik der Bundesregierung. Da haben 57% der gesetzlich Versicherten gesagt, dass sie damit aktuell sehr oder eher unzufrieden sind. Das ist ein quasi ungefähr genauso hoch, wie es auch im letzten Jahr war. Aber die Zufriedenheit, die sehr oder eher zufrieden sind, hat leicht abgenommen. Und genau, das sind auch ein ordentliches Fragenpanel von Forsa durchgeführt für so 1000 Versicherte. Also wahrscheinlich schon einigermaßen repräsentativ oder doch, steht ja auch sogar repräsentativ. Und ja, ich hatte das nur so im Kopf, aber das kann auch falsch sein. Das ist vor, da war ich noch im Studium, also so roughly 10 bis 15 Jahre, als ich diese Umfragen mal gesehen habe, dass es da eine leichte Mehrheit gab, die eigentlich immer zufrieden waren. In so MLP-Befragungen war das, aber das habe ich nicht nochmal nachgeguckt. Falls da irgendjemand eine Trendreihe kennt, wie das denn so ist, das fände ich ganz interessant, dass tatsächlich irgendwann über die Zeit schlechter geworden ist oder ob es jetzt da irgendwelche Ausreißer sind. Gut, dann noch eine letzte Sache, die mich gefreut hat. Es gab jetzt ja so ein paar Startsignale zur elektronischen Patientenakte. Und dementsprechend haben die Krankenkassen ja auch schon, oder die allermeisten haben jetzt schon ihre Versicherten angeschrieben. Ich habe auch schon Post gekriegt mit, naja, längerem Informationsschreiben etc. 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 Und bisher ist die Ablehnungsquote, also der Person, die sich dafür entscheiden, ihre Opt-out-Möglichkeit zu nutzen, zu sagen, ich möchte das nicht, ich möchte Teile davon nicht, sehr gering. Das sind so irgendwas zwischen 1-5%, die da jeweils angegeben werden. Das ist auch das, was wir aus anderen Ländern erwarten würden, dass es unter 10% bleibt. Ich glaube, sehr vorsichtig hat das BMG mit bis zu 20% kalkuliert, aber das brauchen wir hoffentlich nicht. Und das sehen wir hoffentlich nicht, sagen wir so.
Ja, wir haben zwei Terminankündigungen. Eine mache ich davon.
Drei, da
tippst du jetzt noch schnell. Ich sehe es gerade, ja. Genau, ich habe eine kleine Terminankündigung und zwar in meiner Kapazität nicht als Podcastpfleger, sondern als Podcastproduzent fand letzte Woche eine Aufnahme für den wunderbaren One Health Podcast statt mit der Dr. Dana Thal und zwei Experten von Tierärzten ohne Grenzen. Und weil ich da schon eh saß, habe ich die Claudi kurz angefragt, ob sie denn Lust hatte, sozusagen nach diesem offiziellen Interview ein kurzes Gespräch auch für uns aufzunehmen, weil die machen ganz spannende Arbeit. Und das hat dann noch geklappt und die Episode selbst bekommt ihr dann, keine Ahnung, in der nächsten, übernächsten Folge mal schauen, wann wir das eingearbeitet bekommen. Wie auch immer, in diesem Gespräch haben sie auch auf den International One Health Day hingewiesen. Der findet, also der ist am 3. November, aber am 6. November findet anlässlich dieses One Health Days um 18 Uhr eine Veranstaltung von Tierärzte ohne Grenzen, aber auch Apotheker ohne Grenzen statt. Und zwar ein transdisziplinärer Workshop zum Thema One Health mit dem vielversprechenden Titel Die Zukunft ist weiblich, Frauen als Schlüsselrollen in One Health. Fand ich so spannend, dass wir das jetzt auf jeden Fall hier schon mal ankündigen wollten. In den Shownotes sind zwei Links zu der kostenlosen Veranstaltung, entweder vor Ort im Haus der Demokratie und Menschenrechte in Berlin, das heißt für diejenigen, die tatsächlich da sein können oder wer am Online-Event teilnehmen möchte, gibt es einen zweiten Link, da kann man sich dann auch anmelden. Ich werde versuchen, da zu sein, falls eine Hörerin da auch sein sollte, quatsch mich einfach an, würde mich freuen. Genau, wir haben noch eine zweite Terminankündigung.
Genau, da mache ich einmal weiter und zwar ist dieses Jahr im Dezember wieder das Symposium des Zukunftsforum Public Health, dieses Jahr wieder im Umweltforum in Berlin am 12. und 13. Dezember. Mit dem Thema Public Health in Zeiten multipler Umbrüche. Ja, und ne, die Frage ist sozusagen, die deinem nachgegangen wird, vor dem Hintergrund kumulierender Krisen und Umbrüche der Frage eben nachzugehen, ob und wie das Public Health System dazu beitragen kann, die gesundheitlichen Folgen zu bewältigen, ihnen präventiv sowie in der Versorgung kommunikativ zu begegnen. Ja, es gibt ein vorläufiges Programm, es gibt einen Anmeldelink und beides findet ihr in den Shownotes. Pascal, du darfst.
Genau, ich habe noch Dein Staffarm, bitte.
Staffarm.
Staffarm, stimmt.
Genau. Und zwar veranstaltet die Steirische Akademie für Allgemeinmedizin den 54. Kongress für Allgemeinmedizin vom 28. bis 30.11.2024 in Graz. Und das würde sich hier sicherlich sonst nicht die so honorige Erwähnung finden. Aber ich halte da einen Vortrag am 30.11. Das war das, was ich eben angekündigt habe. Also falls jemand hinkommen möchte und mir lauschen möchte zu digitalen Gesundheitsanwendungen, Diagnose und Therapie nur noch per App, dann darf er oder sie gern vorbeikommen. Ansonsten verstehe ich aber auch, wenn Graz jetzt nicht gerade um die Ecke liegt.
Dann ab zum Gespräch mit Mike.
Ja, wir haben ja seit Ende Juli oder Mitte Juli den Kabinettsentwurf zum Gesetz zur Reform der Notfallversorgung und die dort angekündigten Maßnahmen haben wir hier im Podcast schon mal mit dem Chefarzt Felix Lorang besprochen, sogar in zwei Folgen, in 94 und in 108. Heute haben wir aber einen Interviewgast aus dem Rettungsdienst, nämlich Michael Stanley. Er ist Notfallsanitäter in der Offshore-Rettung, wo du dann nochmal ganz kurz sagen kannst, was man da genau macht in der Offshore-Rettung. Würde mich noch interessieren. Und da wollen wir herzliche Glückwünsche auch nochmal aussenden, seit kurzem in den Vorstand des Deutschen Berufsverband Rettungsdienst gewählt worden. Hallo und herzlich willkommen.
Hallo, vielen Dank. Schön, dass ich da sein kann. Ja, was macht man in der Offshore-Rettung vielleicht vorneweg? Die deutsche Nordsee und Ostsee werden zugepflastert mit Windrädern und dort arbeiten und leben dementsprechend einige tausend Menschen und die benötigen auch eine medizinische und notfallmedizinische Versorgung und das ist die Offshore-Rettung.
Ah, okay. Und du bist dann aber dort mit stationiert oder seid ihr anderen stationiert?
Also ich persönlich arbeite auf einem der Rettungshubschrauber, die dann dort rausfliegen zu den Menschen, aber es gibt auch NotfallsanitäterInnen, die da draußen vor Ort stationiert sind.
Ah, okay, spannend.
Jetzt also, nimmst du jetzt nicht aus dem Windrad auf. Das ist ja schon mal gut zu wissen.
Ich nehme aus Bremen auf.
Okay. Ah ja.
Gut, alles klar. Dann kommen wir mal zu unserem eigentlichen Thema. Was ich ganz interessiert gelesen habe in diesem Kabinettsentwurf zum Gesetz zur Reform der Notfallversorgung ist, dass da eine konkrete Ausweitung des notdienstlichen Angebotes vorgesehen ist, und zwar durch die Konkretisierung des Sicherstellungsauftrags der Kassenärztlichen Vereinigung, also ja quasi eine ärztliche Ausweitung des notdienstlichen Angebotes. Und dann soll es neben dem, was es ja jetzt schon gibt, als naja, Sitz- und Fahrdienst sozusagen, also an bestimmten Orten plus jemand das abdeckt, auch eine rund um die Uhr telemedizinisches Angebot geben. Und es soll auch eine eben dauerhafte aufsuchende notdienstliche Versorgung geben, also sowas wie ein rund um die Uhr Hausbesuchsdienst. Was hältst du denn von dieser sozusagen geplanten Ausweitung des Angebotes?
Ich sag mal vorsichtig, ich bin sehr gespannt, ob sich das wirklich auch umsetzen lässt. Mhm. Ich halte das aber als Idee für total gut. Wir erleben im Rettungsdienst, dass sehr viele Anliegen der BürgerInnen bei uns landen, weil sich sonst keiner dieser Anliegen annimmt oder zu der Uhrzeit oder zu dem Tageszeitpunkt nicht dieser Anliegen annimmt. Und der Rettungsdienst in Deutschland ist gut aufgestellt, aber kann natürlich nicht die Arbeit von den niedergelassenen Hausärztinnen erledigen. Und das führt dann häufig dazu, dass die Leute ins Krankenhaus gefahren werden, was ja auch nicht immer der richtige Ort für die ist. Und jetzt ganz frisch ist eine Auswertung von Daten von der Barmer Krankenkasse rausgekommen, wo man auch sieht, dass bei über 50% der Patienten, die durch einen Rettungswagen ohne Notarztbegleitung ins Krankenhaus gebracht wurden, die nicht stationär aufgenommen wurden. Was auch einen Hinweis gibt, dass die vielleicht, der ein oder andere, natürlich nicht alle von denen, aber der ein oder andere vielleicht auch doch besser bei den niedergelassenen Ärzten aufgehoben wäre.
Ja, genau. Ich denke auch so von der Theorie her wäre es natürlich schön, ne, wenn wir so dem Grundsatz folgen, der Patient oder Patientin definiert sozusagen den Notfall und das System die Antwort darauf, wenn man irgendwie immer sagen würde, oder na klar, man wird es nie im Einzelfall, aber in den allermeisten Fällen irgendwie schaffen wir zu steuern. Passen Sie mal auf, Sie müssen damit eigentlich zum Hausarzt gehen. Sie werden am besten von jemandem besucht, weil Sie schaffen es jetzt nicht in die Praxis oder in den Notdienstraum, wo auch immer die sozusagen angebunden ist. Und bei Ihnen, Sie bleiben bitte, wo sind wir, schicken jemanden vorbei, der mit blauem Licht zu Ihnen kommt, weil das dringlicher wirkt sozusagen. Ne? Oder natürlich, wir schicken direkt die gesamte Kavallerie los sozusagen. Ja, das wäre natürlich so ein bisschen das Idealszenario. Ich habe genauso wie du vermutlich auch, gucke ich so auf meine eigene Arbeitsbelastung und die meiner Kolleginnen und Kollegen in der Hausarztpraxis und darüber, wie viele Bereitschaftsdienste sich nur mit Hängen und Würgen besetzen lassen, ohne dass wir noch mehr abdecken müssen. Und denke so, irgendwie sehe ich da größere Personalprobleme. Aber was denkst du denn, wie kann man das denn sinnvoll steuern oder strukturieren, auch dass sich Rettungsdienst und dieser Hausbesuchsdienst, nenne ich es jetzt mal, nicht überschneiden? Weil du ja schon gesagt hast, da gibt es irgendwie viele, die vielleicht ja sozusagen gar nicht wissen, in welche Versorgungsebene sie denn gehören.
Genau, also das Spannende ist ja, als Rettungsdienst erlebt man ja sozusagen auch immer nur dann, wenn das mit den niedergelassenen Ärzten nicht funktioniert hat. Hm. Und die Wahrnehmung vom Rettungsdienst ist also, dass sozusagen jetzt schon der kassenärztliche Notdienst seiner Aufgabe nicht nachkommt. Ob das so ist, kann man natürlich überhaupt nicht beurteilen, wenn man nur die Seite sieht, weil wir ja gar nicht wissen, welche Patienten alle gut versorgt werden. Die sehen wir dann immer nicht. Aber es ist schon so, dass sehr viele Rettungsdiensteinsätze entstehen, wo man auch mal fragt, ja, haben Sie denn mal die 116, 117 angerufen? Und Patienten das durchaus auch bejahen und sagen, ich habe da 2 Stunden in der Warteschleife gehangen oder da hat es dann einfach nur Klick gemacht und keiner ist rangegangen. Also ich habe das auch schon gemacht und ich weiß auch, dass Kolleginnen das gemacht haben, dass die dann selber quasi als Rettungswagen vor Ort die 116, 117 angerufen haben und auch dort immer wieder nicht oder nur mit viel Diskussion sozusagen eine Versorgung erreicht haben. Insofern, also das ist eine Herausforderung und das Problem ist einfach, der Rettungsdienst, der kann immer, der wird immer kommen, aber der kann eben nicht immer den Patienten das bieten, was sie brauchen. Ja. Und wenn man das gut steuern könnte, und da sind vor allem die Leitstellen gefragt, dass die kompatibel miteinander sind, also dass sozusagen die Rettungsleitstellen, da wo die 112 ankommt, dass die auch Patienten, ich sag mal, rüberschieben können, technisch, digital, zum kassenärztlichen Notdienst und andersrum genauso, dass Leute, die in der 116, 117 anrufen, wenn die dann doch dringlicher sind, dass die zum Rettungsdienst geschoben werden können. Das wird auf jeden Fall sehr hilfreich sein. Und dann wird man auch sehen und erfassen können, wo denn sozusagen der Bedarf ist. Also braucht man in einer gewissen Region einfach mehr kassenärztliche Versorgung, weil vielleicht in der Region offensichtlich sehr viele Anfragen sind. Damit das gut funktioniert, ist ganz wichtig, dass die Abfragekonzepte aufeinander abgestimmt sind. Also es ist ja vorstellbar, dass jemand, ich sage jetzt mal ein 30-jähriger Patient ohne Vorerkrankungen mit so einem Ziehen in der Brust die 112 anruft und dann dort mit einem Abfrageschema entschieden wird, dass das nicht so dringlich ist, also hochwahrscheinlich kein Herzinfarkt ist und deswegen dann an die 116, 117 weitergereicht wird. Wenn dort aber nochmal abgefragt wird mit einem anderen Kriterienkatalog, dann kann durchaus rauskommen, dass die dann sagen, nee, nee, das kann ja ein Herzinfarkt sein und den Patienten dann wieder zurückschieben zur 112. Ja. Das muss also irgendwie sinnvoll aufeinander abgestimmt werden.
Dann haben wir irgendwie so ein Ping-Pong spielen, ne? Das ist natürlich nicht genau Sinn des Ganzen. Jetzt haben wir es ja gar nicht vorab besprochen, aber ich weiß nicht, ob das schon etabliert ist, aber eigentlich war ja, glaube ich, das Ziel, dass dieses S-Med-Verfahren verwendet wird. Ich habe mich damit zu wenig beschäftigt, um zu sagen, dass das gut ist, aber der Rettungsdienst hat ja wahrscheinlich schon sehr lange, oder die Leitstellen vielmehr, ja, sehr lange etablierte Konzepte zur Abfrage. Aber muss man sozusagen für den Bereitschaftsdienst ein anderes Verfahren entwickeln, weil die da auf noch Dinge mit, ich sag mal, geringerer Prävalenz quasi draufschauen müssen? Oder denkst du, das ist auch übertragbar? Das kann ich jetzt gar nicht so einschätzen. Vielleicht du auch nicht, aber würde mich einfach interessieren.
Genau, also abschließend kann ich das sicher nicht so gut einschätzen. Was man sagen muss, es gibt für den Rettungsdienst etablierte Abfrageprotokolle, die genutzt werden können. Ob eine Leitstelle das verwendet oder nicht, ist aber regional sehr unterschiedlich. Es gibt über 200 Rettungsleitstellen in Deutschland, die alle ihre eigene Lösung haben könnten. Ja. Und das ist sicherlich eine Herausforderung. Da muss man sagen, das Ziel der Abfrageprotokolle in einer Rettungsleitstelle sind vor allem die lebensbedrohlichen Notfälle schnell zu erkennen. Also mit möglichst wenig Fragen, möglichst schnell den Herz-Kreislauf-Stillstand zu erkennen, den Patienten zu erkennen, der gerade akut erstickt, weil das die Patienten sind, die schnellstmöglich eine Antwort brauchen vom System, wenn sie überleben sollen. Und dann ist es natürlich so, je weniger dringlich das Ganze erscheint, desto mehr Fragen kann man sich erlauben, um dezidiert rauszufinden, was das jetzt sein könnte. So dass es wahrscheinlich sinnvoll ist, irgendwo einen Cut drin zu haben, zu sagen, okay, jetzt sind wir uns relativ sicher, dass das nicht innerhalb von den nächsten 30 Minuten ein Rettungswagen bedarf. Und jetzt können wir sozusagen einen Fragenkatalog eröffnen, wo wir jetzt gucken, ob das jetzt in einer Stunde gesehen werden sollte vom KV-Dienst oder ob das auch in 3 Tagen noch zum Niedergelassenen gehen kann in den normalen Öffnungszeiten.
Genau, okay. Ich denke, das ist auch so das, was man aktuell darüber sagen kann. Ne? Ich glaube, es leuchtet ja nahezu jedem politisch ein, dass es sinnvoll wäre, das zu verzahnen. Ich glaube, da gibt es auch wenig Dissens in der politischen Diskussion. Die Implementierung davon ist dann vielleicht noch das Spannendere und wer welche Finanzmittel und wie wohin fließen. Aber das wollen wir jetzt hier vielleicht nicht zu sehr behaken, außer du möchtest dazu was sagen. Nämlich wird aber noch
vielleicht
eine.
Vielleicht kann ich noch kurz was dazu sagen, weil, also komm ich später noch drauf, weil es tatsächlich jetzt auch, ich glaube, ich hatte es nur im Vorgespräch gesagt, dass ich gerade heute noch die Stellungnahme des Bundesrats gelesen hatte, die nämlich genau das ankriddeln, dass diese bundeseinheitlichen Qualitätskriterien quasi, also ne, das ist nämlich das Problem des Rettungsdienstes in Anführungsstrichen, dass es unter die Ländergesetzgebung fällt und deswegen gar nicht so einfach ist, bundeseinheitliche Regeln dann so aufzusetzen. Also das könnte noch zum Problem werden, so sinnvoll das auch erscheint. Das vielleicht noch als kurzer Einwurf von mir dazu. Betretenes Schweigen.
Ich weiß auch nicht, was soll man dazu
ja, sagen. Also vielleicht, was man sagen muss, es ist ja gerade ein Spannungsfeld zwischen Bund und Länder, was diese ganze Novellierung im Gesundheitswesen angeht. Mhm. Wir erleben es ja gerade auch bei den Krankenhäusern, ja, dass da ja, die Länder sich auch sehr wehren gegen den Einfluss des Bundes. Und dasselbe ist zu erwarten, wenn es um den Rettungsdienst geht. Es gibt 16 Rettungsdienstgesetze, für das jeweilige Bundesland. Und da besteht natürlich auch unter den Ländern auf jeden Fall insofern Einigkeit, als dass sie keine Hilfe vom Bund wollen, was die Ausgestaltung dieser Rettungsdienstgesetze angeht. Die Heterogenität, die jetzt aber gerade vorliegt, macht es extrem schwierig, da alle Patienten bundesweit gleich gut zu versorgen.
Dann kann ich vielleicht direkt meine Frage jetzt anschauen. Also du siehst auch quasi die Heterogenität eher als Hindernis, als Fördernis in dem Sinne. Oder gibt es auch irgendeinen Vorteil von der Heterogenität?
Also ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass man das föderale Prinzip aufrechterhält, grundsätzlich, politisch. Ich glaube, das wird aber oft missverstanden. Das heißt ja nicht, dass alle Länder das anders machen müssen, sondern nur, dass sie die Freiheit haben, voneinander abzuweichen, wenn das sinnvoll ist. Ich kann jetzt zumindest im Bereich Rettungsdienst regelhaft nicht erkennen, warum zum Beispiel im Bereich der Hilfsfristen, also wie schnell ein Rettungswagen in 90% der Zeit am Patienten sein soll. Ich verstehe nicht, warum das unterschiedlich sein kann in verschiedenen Bundesländern. Also das ist auch medizinisch nicht logisch. Warum sollte der Patient in Brandenburg erst später Hilfe bedürfen als der Patient in München zum Beispiel? Ne? Das ist mit Föderalismus nicht zu erklären aus meiner Sicht.
Ja, genau. Ich glaube auch, um mal noch auf mehr Heterogenität zu kommen hier. Wir hatten jetzt ja gerade diesen Hausbesuchsdienst vor zwei Fragen quasi noch drin und da wird ja durchaus auch den organisierenden Organen freigestellt, nicht ärztliche Berufsgruppen zu beschäftigen, was ja durchaus auch begrüßungswert ist. Was denkst du denn, wäre hier eine gute Qualifikation, um dann auch sinnvoll Patientinnen und Patienten da entweder im telemedizinischen Angebot oder auch in der aufsuchenden Versorgung quasi ein Angebot machen zu können?
Ja. Also zwei Gedanken dazu. Erstmal vorneweg, ich persönlich benutze den Begriff nichtärztlich nicht. Einfach
Dankeschön.
Weil das
ich habe mich nicht getraut zu korrigieren.
Steht das nicht so, glaube ich, sogar so im Kabinettsentwurf, deswegen habe ich
ja,
den
steht
auch
so drin, aber genau. Ja, ich finde das auch immer so ein bisschen dieses nicht, aber gut, ich sorry,
genau,
sprich weiter.
Es ist ein Begriff, der im Gesundheitswesen durchaus etabliert ist, muss man fairerweise sagen. Ja. Ich finde ihn sehr unglücklich, weil er suggeriert ja, dass es sozusagen die Ärzte gibt und alle anderen, und alle die man anderen, zusammen subsumieren kann. Und das ist auch sonst sehr untypisch. Also wir sprechen ja nicht vom nicht bäckerlichen Beruf oder vom nicht feuerwehrlichen Beruf. Deswegen, ja, das nur so als Tangente. Ich glaube, Pflegefachpersonen wären gut, wenn diese mehr Freiheiten hätten, tätig zu werden im ambulanten Sektor. Ich bekomme nur relativ wenig mit von der Berufspolitik der Pflege, habe aber das Gefühl, dass hier der Rettungsdienst in den letzten 10 Jahren sich deutlich stärker aufgestellt hat als die Pflege. Leider, weil ich mich sehr freuen würde, wenn die Pflege da stärker präsent wäre. Genau, und es gibt ja bereits Projekte, wo, und da schließt sich der Kreis, GemeindenotfallsanitäterInnen tätig werden. Und das ist ja so aus der Not geboren, dass man sagt, naja, wir haben jetzt verstanden, der Rettungswagen ist nicht immer der richtige für das Hilfeersuchen. Als Rettungsleitstelle haben wir aber keine Alternative an der Hand aktuell in vielen Bereichen. Und dann schickt man eben lieber einen Gemeindenotfallsanitäter, das ist ressourcenschonender. Und diese Kolleginnen sind eben auch besser geschult, um im superakuten Bereich die Patienten besser zu versorgen und eben idealerweise auch nicht den Transport anzustreben. Ja. Ich glaube, das wird sich auch weiter ausbreiten. Allerdings, ja, ist das ja eigentlich nicht Kernaufgabe des Rettungsdienstes ursprünglich gewesen. Und ich vermute, wenn es möglich wäre, wäre man auch froh drum, wenn das nicht eine Tätigkeit des Rettungsdienstes wäre.
Genau, ne, weil hatten wir ja schon gesagt, eigentlich würden wir uns ja doch wünschen, dass der tatsächlich für die akuten Sachen, ne, klar, nicht immer kann man das vorab wissen, so, aber sozusagen primär dafür benötigt wird und nicht, was hattest du eben eine Zahl zitiert, knapp 50%, die so wirken, als könnten sie möglicherweise nicht adäquat verbracht worden sein, ja, oder hätten vielleicht auch durch eine andere Versorgungsebene abgedeckt werden können. Das wäre schon schön, wenn man das reduzieren könnte, ne. Genau, und da bin ich
genau,
gespannt.
Vielleicht also, nur ein Haken, also 50% sind nicht stationär geworden. Jetzt muss man fairerweise sagen, es gibt natürlich gute Gründe, warum Patienten einmal in der Notaufnahme da sozusagen abgecheckt werden. Also ich sage jetzt mal so Ausschluss LAE, also Lungenarterienembolie, Ausschlussfrakturen, solche Geschichten. Das lässt sich immer im Nachgang besser sagen, ach ja, der hatte nichts, nachdem der da 4 Stunden einmal durchuntersucht wurde. Aber ich bin mir sicher, dass von den vielen Patienten, die eben nicht stationär geblieben sind, auch ein relevanter Prozentsatz hätte ambulant verbleiben können, wenn sie eben Zugang gehabt hätten zum ambulanten Sektor.
Mhm. Genau, ich denke, ich glaube, da sind wir uns einig, dass das vermutlich so ist. Genau, dann bin ich mal gespannt. Wir werden das ja, wenn es denn so kommt, gespannt verfolgen, wer denn da dann beschäftigt werden wird und was für Berufsgruppen das sind. Und ich kann mir auch gut vorstellen, wir hatten da, glaube ich, in der zweiten Episode mit Felix Loring mal über so diesen Pflegebesuchsdienst gesprochen oder so. Ich weiß nicht mehr, ob das diese Episode war. Genau, also wer da nochmal reinhören will, das wurde auch von ihm ganz ähnlich positiv gesehen, ne? Weil man manchmal denkt, das denke ich dann ja auch, wenn ich im Fahrdienst bin, im Bereitschaftsdienst manchmal auch, da bin ich jetzt auch eigentlich nicht der optimale Ansprechpartner. Aber ich bin halt der, den es gibt, ne? Und da werden tatsächlich manchmal eine andere Berufsgruppe vielleicht besser gefragt.
Ja, oder genau, vielleicht noch ganz kurz, weil es an der Stelle gut passt. In der Schweiz gab es zum Beispiel ein Pilotprojekt, wo Physiotherapeutinnen gut jetzt in der Notaufnahme mit hinzugezogen wurden, aber da musste ich auch gerade dran denken, ne, es ist ja vielmehr so, ich habe Rücken, so, also das ist ja auch oft was sozusagen, also denke ich mal, ich kenne die Zahlen jetzt nicht, aber kann ich mir gut vorstellen, dann ja auch Thema ist und dann könnte man ja auch darüber nachdenken, ne, man da eben auch das nochmal auf noch andere Berufsgruppen ausweitet.
Ja, absolut. So unbedingt. Ja. Ich glaube, dass die größte Hürde ist, dass traditionell in Deutschland die Heilkunde eben einer Berufsgruppe vorenthalten ist. Und sobald irgendetwas in die Richtung geht, wo es als Heilkunde interpretiert werden könnte, entweder scheuen dann schon die anderen Berufsgruppen davor weg oder aber es wird dann eben auch berufspolitisch schwierig, das durchzusetzen. Also wie viele Rettungswagen jede Nacht in Pflegeheime fahren, um Patienten mit verstopften Blasenkathetern abzuholen, diese Patienten dann in die nächste Urologie zu bringen, damit diese dann einmal gespült werden und dann werden die Patienten wieder zurück ins Pflegeheim gebracht. Das ist unfassbar und das ist so eine antrainierte Hilflosigkeit auf allen Seiten. Da werden auch, die nächste Rettungsstelle wird dann umfahren, weil die keine Urologie hat und dann ist es nicht abrechnungswürdig und so. Also das ist wirklich eine komplette Fehlentwicklung und das bringt auch den Patienten nichts. Das sind oft eher die älteren Patienten, das sind Patienten mit demenziellen Erkrankungen, die nicht davon profitieren, nachts stundenlang durch die Gegend gekutschert zu werden.
Ja.
Für ein Problem, das viel niederschwelliger gelöst werden könnte von einer Pflegefachkraft, die sozusagen nicht nur das Können hat, sondern auch das darf, da einfach mal diesen Katheter entweder zu spülen oder zu wechseln.
Ja, absolut, genau. Und ist ja nicht so, als dass man dann irgendwie hinfahren würde und 10 Minuten später ist man draußen, ne? Sondern wir wissen ja, dann kommen die da an, dann liegen die da 1, 2, 3, 4 Stunden, ne? Bis dann irgendwie Rücktransport etc. gebahnt ist. Das ist alles sehr furchtbar. Aber jetzt wollen wir möglichst wenig Schocker bringen. Halloween steht noch an. Ja, dann können wir mal erzählen, was alles so schief läuft. Aber jetzt wünschen wir uns mal was. Oder du darfst dir was wünschen, wenn wir uns jetzt angucken, in den bisherigen Maßnahmen sozusagen, die im Notfallgesetz beispielsweise drin sein sollten, die sind dann auch, die fehlen dann noch zum Teil und sollen dann später durch Änderungsanträge im Bundestag eingeführt werden, so zumindest der aktuelle Plan im BMG. Wenn du dir was wünschen könntest, was da rein sollte, was wäre denn das?
Ja, spannend. Ich glaube, man muss sozusagen aus Perspektive des Rettungsdienstes einmal verstehen, in welcher Lage wir jetzt sind. Also ein bisschen was habe ich ja schon beschrieben. Bezüglich den Notfallsanitätern ist es so, dass die im Notfallsanitätergesetz ein Ausbildungsziel haben an Dingen, die sie selbstständig und eigenverantwortlich durchführen sollen und ein Ausbildungsziel an Dingen, die sie im Rahmen der Mitwirkung eines Notarztes durchführen sollen. Und die Dinge, die sie selbstständig durchführen sollen, da gab es dann lange Unsicherheit, ob das eben die besagte Heilkunde betrifft oder nicht. Und da hat der Gesetzgeber jetzt letztes Jahr, meine ich, eben nachgebessert, zumindest ein bisschen nachgebessert und hat im Paragraph 2a Notfallsanitätergesetz geregelt, dass ein Notsan dieser erlernten Maßnahmen im Bereich der Eigenständigkeit auch heilkundliche Maßnahmen ergreifen darf, wenn sie dazu geeignet sind, schwere Schäden abzuwenden. Das ist jetzt so ein bisschen die knappe Zusammenfassung.
Mhm.
Das alles hält aber einige Leiter Rettungsdienste und vor allem die ärztlichen Leiter Rettungsdienste nicht davon ab, da einschränkend tätig zu werden. Und zwar auf zwei Wege, entweder indem sie sogenannte SOPs oder SRAs, also Standardarbeitseinweisungen, erlassen, dessen Befolgung sie aber 1:1 erwarten. Mhm. Das ist die eine Hürde. Die andere ist, wenn sie einfach das Material nicht auf den Fahrzeugen tun. Also ich sag mal, wenn kein Schmerzmittel auf dem Rettungswagen ist, dann ist unerheblich, ob der Notfallsanitäter das kann oder sich zutraut oder wie auch immer, dann wird es nicht stattfinden. Und das ist unglücklich und es gibt keine Kontrollinstanz und kein Steuerungsorgan, welches da irgendwie Einfluss nimmt. Also die ärztlichen Leiter Rettungsdienst sind da mehr oder weniger als oberste Spitze der Fachlichkeit in dem System so vorgesehen, dass es da nichts gibt, was da korrigierend eingreifen kann. Das ist mehr als unglücklich. Das andere ist, dass die Rettungsdienstschulen eben diese lokalen Protokolle teilweise ausschließlich diese Protokolle unterrichten. Das bedeutet aber, das Notfallsanitätergesetz ist ja ein Bundesgesetz und wer die Urkunde, die Berufsurkunde Notfallsanitäter in Händen hält, ist ja bundesweit befähigt und befugt, als Notfallsanitäter tätig zu werden. Und wenn die jetzt aber alle nach ihren eigenen Standards ausbilden, ist das natürlich eine gewisse Hürde, für einen Notfallsanitäter aus Bayern dann in einem anderen Bundesland tätig zu werden. Die Bundesländer, die ich nenne, sind jetzt natürlich alle nur so zufällig gewählt. Also, aber das ist schon ein Problem. Da müsste es, und es gibt, das ist ja die Ironie bei der Sache, es gibt schon lange den sogenannten Pyramidenprozess, wo sich die Bundesvereinigung der ärztlichen Leiter Rettungsdienst zusammen mit dem DBRD abgesprochen haben und geeinigt haben auf Maßnahmen, Medikamente, die aus gemeinsamer Sicht ausbildbar sind und dann auch natürlich erwartbar sind von Notfallsanitätern. Und obwohl es diesen Konsens gibt, es sozusagen in der Praxis machen dann alle ihr eigenes Ding. Das müsste aus meiner Sicht unterbunden werden. Und das wird wahrscheinlich nicht im Rahmen dieses Notfallgesetzes oder Notfall-G möglich sein, aber ich glaube, es ist nötig, dass der Rettungsdienst als eigene medizinische Leistung im Sozialgesetzbuch 5 aufgenommen wird.
Da hast du mir schon meine Frage vorweggenommen. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Also, findest du es gut? Sehr gut, dann ja. Haben wir die ja schon erledigt, aber auch hier muss ich eben nochmal darauf hinweisen. Ja, der Bundesrat ist da nicht so optimistisch, dass das halt möglich ist. Ne? Also das ist, ich habe mich vorhin auch so ein bisschen stirnrunzelnd gefragt, ne? Wenn man eben sagt, aus jetzt praktischer Perspektive, dass es sinnvoll wäre, und dann aber das leider eben daran scheitert, weil sich da die Länder in ihrer Gesetzgebungskompetenz, weiß ich nicht,
beschnitten
fühlen. Das Wort habe ich gesucht. Genau. Gehen wir nochmal zum Thema Personal. Man hört ja auch immer wieder im Rettungsdienst von Personalmangel. Dabei ist es jetzt aber so, das habe ich aus der 9. Stellungnahme der Regierungskommission Krankenhausversorgung rausgeklaut und die haben es von Statista, von D-Statist, Entschuldigung, nicht von Statista. Ich verwechsel die beiden immer. Und zwar, die Zahl der Beschäftigten im Rettungsdienst ist von 2011 bis 2021 um 71% gestiegen. Der Personalzuwachs im Gesundheitswesen insgesamt betrug aber in der Zeit nur ungefähr 21% im gleichen Zeitraum. Das heißt, man hat schon massiv an Personal gewonnen, immer, aber trotzdem ist quasi das Wort Personalmangel noch so im Raum. Wie erklärst du dir das?
Das ist ja leider sehr einfach zu erklären. Wenn die Anzahl an Rettungsmitteln höher steigt als die Anzahl an Personal, das wir einstellen, dann haben wir den Mangel. Und wir haben zwar schon wahnsinnig viel Personal eingestellt, das ist richtig, aber die Lösung der letzten 10 Jahre der meisten Rettungsdienstbereiche auf die Zunahme an Notrufen war eine Zunahme an Rettungsmittelentsendung. Und das heißt sozusagen, es haben immer mehr Leute die 112 gewählt. Aus Hilflosigkeit, aus Unsicherheit, aus welchen Gründen auch immer. Das ist ja vollkommen legitim. Und wenn die Bürgerinnen und Bürger in Sorge sind, dann sollen sie auch gerne die 112 anrufen. Nur ist es ja dann Aufgabe der professionellen Hilfe einzuschätzen, welche Hilfe besser geeignet wäre. Und über die letzten 10 Jahre haben da an vielen Stellen einfach die Alternativen gefehlt, sodass man auch, um zu vermeiden, dass man irgendwas übersieht, eher großzügig diese auf Nummer sicher Mentalität der Laien mitgenommen hat in die Leitstellen. Und es hat dann vor dem Rettungswagen keinen Halt gemacht. Der Rettungswagen hat dann auch gesagt, auf Nummer sicher fahre ich sie lieber mal ins Krankenhaus. Dort ist dann die Notaufnahme voll und die Pflege sagt, naja, auf Nummer sicher, ich kann sie jetzt nicht nach Hause schicken. Wir nehmen mal Blut ab und wir nehmen sie mal auf. Und dann sagt der oder die Ärztin in der Notaufnahme, naja, auf Nummer sicher machen wir nochmal Röntgen in 2 Ebenen und ein großes Blutbild. Und so haben dann alle auf Nummer sicher gehandelt, aber es stellt sich halt raus, dass das nicht alle Patienten brauchen, die die 112 gewählt haben. Aber das hat dazu geführt, dass über die letzten 10 Jahre der Rettungsdienst personell massiv angewachsen ist. Und das bringt ganz eigene Herausforderungen mit sich. Zum Beispiel alleine, dass wir feststellen in den Zahlen, dass die Anzahl der akuten Notfälle nicht massiv zugenommen hat. Das heißt aber auch, dass man als Notfallsanitäter auf dem Rettungswagen weniger wahrscheinlich einen dringenden Notfall erlebt als früher. Und das hat natürlich Einfluss auf die Expertise, die man erlangen kann in einem gewissen Zeitraum und auf die Handlungskompetenz. Das zählt auch genauso für die Notarzt-Einsatzfahrzeuge. Also 2014 ist ja das Notfallsanitätergesetz in Kraft getreten und in der Gesetzesbegründung steht unter anderem drin, dass man so die Anzahl an Notarzteinsätzen reduzieren möchte. Das ist aber nicht erfolgt. Die Anzahl an Notärzten ist nicht zurückgegangen seit Einführung des Notfallsanitätergesetzes, sondern ist weiter gestiegen, sowohl an Standorten wie auch in Zahlen. Und auch da trifft dasselbe zu, dass auch die Notärzte jetzt deswegen nicht mehr Notfälle sehen und deswegen der einzelne Notarzt jetzt auch nicht sozusagen routinierter ist als früher. Eher im Gegenteil.
Verstehe, ja, spannend.
Meinst du, das würde denn, also wenn wir jetzt probieren würden, den Rettungsdienst, ja, entschlacken ist jetzt so ein Fall, klingt irgendwie so ein bisschen komisch, ne, aber quasi von subakuten Aufgaben eher wieder zu befreien, damit mehr Ressourcen da sind für das, wofür eher gedacht ist, würde ja aber jetzt dieser Logik folgend ja trotzdem nicht die Anzahl der Einsätze damit steigen. Ne, weil du meintest ja, das ist ja eigentlich nicht gestiegen. Was meinst du denn, was macht das denn mit der Qualifikation? Weil letztlich ist dann ja eher die Anzahl der Einsätze grundsätzlich geringer, oder?
Ich glaube, das wäre wahrscheinlich ein Szenario, das sich viele Leute im Rettungsdienst wünschen. Ich bin mir nicht sicher, wie realistisch das praktisch ist, einfach weil wir ja die Alterung der Bevölkerung noch sozusagen vor uns haben. Also sie wird immer älter, aber das wird ja erst noch richtig zuschlagen. Und ich glaube deswegen, dass wir da sehr dynamisch überlegen müssen und es werden wahrscheinlich Lösungen sein, die Mischungen sind aus eben einem stärkeren ambulanten Sektor, aber eben auch aus Gemeindenotfallsanitätern, aus Pflegefachpersonen, die ambulant unterwegs sind, die stationär auch mehr dürfen. Ich fürchte, ich meine, das ist ja immer so ein böses Wort im deutschen Gesundheitssystem, wenn man von Substitution spricht, aber es ist mir nicht erklärlich, wie man das, was auf uns zurollt, an, jemand hat es kürzlich Silber-Tsunami genannt, das werden wir nicht lösen können, wenn wir weiter in diesen alten Strukturen uns festhalten. Also wir werden, glaube ich, da sehr neu denken müssen. Deswegen, ich glaube, es ist extrem sinnvoll, wenn der Rettungsdienst mehr sich den dringlichen Rettungsdiensteinsätzen widmen könnte. Man muss aber auch sagen, dass das gerade bei den hochbetagten Patienten ja noch schwieriger ist zu unterscheiden. Weil dieses Acute on Chronic macht es ja noch viel schwieriger, das einzuschätzen. Und auch die sogenannten banalen Stürze im häuslichen Umfeld sind ja bei der 86-jährigen Patientin eine ganz andere Baustelle als beim 50-jährigen.
Ja,
ja. Jetzt habe ich schon kurz überlegt, ob Philipp reinspringt und sagt, nicht mehr neu denken, sagen, machen, aber hat er nicht gemacht. Gut, aber ich denke, das ist doch ja auch ein gutes Schlusswort und ich meine, wir sehen ja jetzt auch hier, dass Reformbestrebungen, woran sie dann scheitern, ich glaube, das ist auch deutlich geworden, wünschen wir uns mal, dass vielleicht ein paar Barrieren abgebaut werden und man sich da eher mal miteinander verständigt, wie es besser laufen kann. Vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für deine Fachkompetenz und ja, dann schicken wir alle Grüße in den Norden, weil wir sitzen alle weiter südlich.
Genau, sitzen alle weiter südlich.
Und ja, danke.
Genau, ja, danke euch.
Ja, ein tolles Gespräch. Ich hatte auch letztens ein anderes Gespräch auch mit dem Rettungssani. Die haben einfach einen spannenden Job. Was ich aber noch ergänzen wollte, ist, der Mike hat nämlich einen sehr folgewürdigen Account für alle, die zumindest bei Blue Sky sind und beziehungsweise auch für die, die noch geblieben sind bei dieser anderen Plattform, die jetzt bei der dunklen Seite gelandet ist. Links, wie gesagt, ich nenne sie nicht, aber der Link ist in den Shownotes. Habt ihr noch was zu ergänzen?
Nö.
Nö. Dann ab zum Medizinbox.
Today's doctors, drugs and medical devices truly work medical miracles. But there are some as phony as a $3 bill.
Pascal, was hast du denn mitgebracht?
Falls ihr das nicht mitbekommen habt, in Hamburg am Hauptbahnhof wurde ein ganzes Gleis abgesperrt und 2 Personen aus einem ICE direkt mit dem Infektionsrettungswagen auf eine Isolierstation zu fahren und zu testen. Also schweres Geschütz sozusagen, wie bei gefährlichen Erkrankungen man das eben machen würde. Ja. Und jetzt ist die Frage, Marburg-Virus, wieso überhaupt diese Panik? Marburg klingt jetzt hier irgendwie eher wie ein idyllisches Städtchen und nicht so gefährlich. Ist auch ein sehr schönes Städtchen. Wer da noch nicht war, übrigens. Das Marburg-Virus ist eine seltene, hoch ansteckende, zoonotische, also von Tieren übertragene Fiebererkrankung und tritt sporadisch in Einzelfällen oder auch mal in kleineren Epidemien in Afrika auf. Und erstmals beschrieben wurde es aber aus Marburg, als sich dort Labormitarbeiter 1967 bei Versuchsaffen ansteckten und dann eben Symptome entwickelten und das quasi immer beschrieben wurde. Deswegen heißt es Marburg-Virus oder Marburg-Fieber oder Marburg-Virus-Krankheit, je nachdem, was man da sagen möchte. Mhm. Genau, und jetzt ist es so, diese Panik, die da vielleicht auch entstanden ist, weil man stellt sich das vor, ne, da wird gesagt, so, wir fahren jetzt Hamburg Hauptbahnhof ein, sie dürfen aber nicht aussteigen, sondern sie müssen warten, weil es ist dieser ganze Bahnsteig isoliert und dann läuft hier vielleicht sogar noch jemand vom Gesundheitsamt durch und nimmt all ihre Kontaktdaten auf, ja, wer weiß, was da noch passiert ist, ne, das wird sich auch vorher schon angekündigt haben, da werden alle Leute ganz entspannt im Zug gesessen haben und auf keinen Fall nach diesem Virus gegoogelt haben oder was sonst so passiert sein könnte, ist es so, dass man sich da gar nicht so große Sorgen eigentlich machen muss, denn von Mensch zu Mensch wird das nur bei sehr engem Kontakt übertragen. Also verletzte Haut oder Schleimhaut, Sperma, Speichel, all sowas, ne? So Körperflüssigkeiten, die das Virus enthalten können. Und das ist ja eine Nähe, die in den meisten Zugreisen erstmal so nicht stattfindet. Und es, genau, aber es deswegen sozusagen die Panik, er lässt sich schon erklären, ne? Weil wenn es denn quasi auftritt, ja, also wenn man sich angesteckt hat, beispielsweise auch bei Tieren, ne? Oder wenn es jetzt Mensch zu Mensch übertragen worden wäre, entwickelt das wie die meisten dieser Viruserkrankungen erstmal so unspezifische Symptome. Also Fieber, Muskelschmerzen, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Durchfall, Erbrechen. Und das kann dann auch Blutung verursachen. Das ist das, was es dann meistens erstmal eher gefährlich macht und hat so eine Tödlichkeit von so 23-88%, die so beschrieben sind, durchschnittlich 50%. Ne? Das heißt, wenn man jetzt denkt, dass da wirklich tatsächlich jemand das hat, dann würde man da schon ganz gern aktiv werden und den aus dem Verkehr ziehen, bevor irgendwas passiert. Ne? Mhm. Und gerne auch isolieren. Also so weit von wörtlicher Seite alles richtig gelaufen, wenn da jemand sagt, ich habe Sorge, dass ich damit infiziert bin, ne? Weil begründet. Mhm. Aber was war denn jetzt passiert? Da sind zwei Medizinstudierende aus Ruanda mit dem Flugzeug zurück nach Deutschland gekehrt und dann mit einem ICE von Frankfurt nach Hamburg gefahren. Soweit konnte ich das nachvollziehen. Und in Ruanda, vermutlich in einer Auslandsformulatur, hatte eine der beiden Personen eben gesichert Kontakt mit einem Marburg-Virus-Patienten in der lokalen Klinik vor Ort. Und jetzt auf der Rückreise hatten dann beide Infektsymptome entwickelt. Okay. Und jetzt ist zum einen natürlich so, dass es zumindest der erste Teil der Reaktion ist gut. Ja, es funktioniert irgendwie, man sagt Bescheid, dass man möglicherweise infiziert hat und das sorgt dann dafür, dass man isoliert wird und getestet wird und wir kriegen das in Deutschland irgendwie ganz gut hin und können danach, weiß ich gar nicht, 24, 48 Stunden Entwarnung geben, weil PCR und Bestätigungstest dann irgendwie negativ sind. Aber andererseits ist es natürlich auch so, ich stelle mir das ja dann so ein bisschen, wie das jetzt ohne das zu sehr lächerlich machen zu wollen, ja, mir vor, zwei Medizinstudierende, die zurückkehren von der Formulatur, sind beide so ein bisschen krank und schlapp, wie das halt bei vielen Reiserückkehrern so ist, ja, unabhängig von welcher Reise sie kommen, haben wahrscheinlich einen banalen Virusinfekt, denken sich dann so, scheiße, was könnte ich denn jetzt mitgebracht haben? Ist es Malaria? Ich habe doch da auch Kontakt zu diesem Marburg-Virus-Patienten gehabt. Ich könnte ja auch das Marburg-Virus haben. Ist bestimmt auch total angenehm für den Rest des Abteils, der da quasi mithört. Ja, und dann rufen die da irgendwie beim RKI an, ja, oder direkt in noch dem Tropeninstitut und rückt da irgendwie die große Kavallerie aus und sorgt dafür, dass irgendwie zum einen natürlich bestimmte Kommentarspalten total voll sind und zum anderen dafür, dass irgendwie, keine Ahnung, wie viel 1.000 Euro dieser Einsatz gekostet hat, dafür, dass da irgendjemand Sorge hatte, dass er sich da infiziert hat. Ich will das jetzt nicht zu lächerlich machen, aber ich kann sozusagen beide Sichtweisen oder so, kann ich da gut verstehen und auch so ein bisschen mir selbst wiedererkennen. Ich weiß selbst gar nicht, was da bei mir bewegt. Ich habe noch irgendwo gelesen, dass die Kontaktnachverfolgung mal wieder nicht geklappt haben soll. Das ist aber keine gesicherte Erkenntnis, aber würde mich eigentlich traurig stimmen, wenn wir nichts gelernt hätten in den letzten Jahren.
Hm. Ja, haben wir mal den Ernstfall geprobt, ist auch nicht schlecht.
Ich will nicht in deren Haut stecken. Das ist schon gut. Also bevor ihr jetzt verreist, guckt vorher, ob es da den Marburg-Virus gibt.
Nein, ich möchte ganz kurz sagen, diese Panik sollten wir nicht machen. Nicht. Ihr müsst, genau. Also sofern ihr nicht vorhabt, irgendwo da immer eine reisemedizinische Beratung, wenn ihr gar nicht sicher seid, wohin ihr reist. Und ansonsten ist das nichts, was euch üblicherweise irgendwo befällt. Ja, man kann auch nicht dagegen impfen oder so.
Ja, und auch Verhalten anscheinend, wenn ich die Übertragungswege von dir jetzt noch in Erinnerung habe, ist es ja sozusagen, man muss ja schon ein risikovolles Verhalten oder was weiß ich, einen Unfall oder sonst was haben.
Damit oder sich mit Nilflughunden irgendwie in Verbindung bringen oder den Exkrementen, das ist auch eine Möglichkeit. Das ist wohl das Haupt.
Aber auch das würde einem wahrscheinlich in Erinnerung bleiben.
Auch das, richtig, wäre etwas, was man wahrscheinlich hoffentlich vorgeplant hat.
Gut, dann sind wir durch. Alles oder haben klar. wir noch irgendwas?
Nee. Sind wir durch.
Sind wir durch. Dann danke ich euch beiden und euch allen anderen. Bleibt gesund, macht gesund. Nobody knew that healthcare could be so
complicated. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Podcast-Arzt, Podcast-Pfleger oder die Podcast-Public-Health-Physiotherapeutin.